Ja, guten Abend. Es ist dunkel, auch wenn es noch nicht so spät ist. Man darf guten Abend sagen. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist Heiligabend. Und wenn wir uns das vorstellen, es hat an der Wand gestanden, herzlich willkommen zum Heiligabend-Gottesdienst. Wer an Weihnachten denkt, kommt eigentlich an den Begriff heilig überhaupt nicht vorbei. Die heilige Familie zieht in der heiligen Nacht nach Bethlehem. Dann wird uns noch der Heiland geboren. Und die heiligen drei Könige kommen noch ins Spiel. Und das Ganze lesen wir wo? In der Heiligen Schrift. Es wimmelt also nur so von heilig. Und das ist auch der Grund, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum eigentlich dieser Predigtext, den die Dagmar vorgelesen hat. Ich möchte heute mal uns ein paar Gedanken weitergeben oder dass wir uns gemeinsam Gedanken machen. Was heißt eigentlich heilig? Da wird ja vielleicht auch mal manches missverstanden bei diesem Begriff. Ich bin dazu mit einer kleine Geschichte beginnen. Ein Mann kommt zum Papst und sagt, lieber Papst, du bist doch dafür zuständig, Menschen heilig zu sprechen. Ich wäre so gern ein Heiliger. Könntest du mich nicht heilig sprechen? Sagt der Papst, naja, so einfach ist es nicht. Wir können nur Tote heilig sprechen. Und da können wir auch keine Ausnahmen machen. Der Mann überlegt und sagt, naja, was wäre es denn? Ich kenne da einen Arzt, der würde mich für tot erklären. Bin ich zwar nicht richtig tot, ich wäre nur scheintot, aber wird das dann funktionieren? Sagt der Papst, ja, das wäre machbar. Der Mann freut sich schon, da sagt der Papst, Moment mal, also wenn Sie nur scheintot sind, dann kann ich Sie natürlich auch nur scheinheilig sprechen. Ich denke, wenn jemand einen anderen als scheinheilig bezeichnet, dann ist das schon mal ein ganz schlimmer Vorwurf. Keiner von uns will so genannt werden und wir kämen uns vielleicht vor wie ein Betrüger. Scheinheilig, das ist ein Schimpfwort, das will keiner für sich in Anspruch nehmen, sozusagen. Aber das Wort heilig, was ja auch in diesem Wort scheinheilig steckt, das hat doch irgendwie meiner Ansicht nach so einen ganz besonderen Klang. Das hört sich an wie was Unantastbares, so was Verehrungswürdiges. Heilig, das ist doch was Reines. Es ist irgendetwas, was über den Dingen steht. Also das hat so einen sakralen Anspruch, finde ich immer. Und Gott hat offenbar ganz klare Vorstellungen davon, was das bedeutet und wie wir leben sollen. Denn wir haben das gerade im Predigtext gehört. Gott sagt, ich bin heilig, also sollt auch ihr heilig sein. Und dann stellen wir uns ja vielleicht schon die Frage, heilig sein, betrifft uns das wirklich wir und heilig? Trifft das nicht eher auf Leute zu wie Mutter Teresa zum Beispiel? So diese unerreichbaren Vorbilder an Menschlichkeit. Also mein Leben, euer Sinn kann ich nicht beurteilen, aber mein Leben entspricht doch in dem Bezug so überhaupt nichts von dem, was Gott und seine Gebote für uns so bereithandeln. Also dass ich heilig sein soll, das ist schon schwierig, würde ich sagen. Und wer wird es wagen, einen ganz normalen Menschen wie mich oder wie euch heilig zu sprechen? Gott wagt es. Gott wagt es schon im Alten Testament, im dritten Buch Mose können wir lesen, ihr seid heilig, denn ich bin heilig. Und das sagt Gott ohne Wenn und Aber, da steht nichts davor und nichts dahinter. Ihr seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn wir das ernst nehmen, dann darf jeder wiedergeborene Christ von sich behaupten, ich bin heilig. Und somit bin ich auch ein Heiliger. Das hört sich dann natürlich schon wieder ein bisschen anders an, kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, geht mal auf die Straße und sagt, Leute, ich bin heilig, ich bin ein Heiliger. Ich glaube, ihr werdet richtig viel Spaß bekommen, kann ich mir vorstellen. Ihr werdet richtig was zu hören bekommen. Und dann muss man schon aufpassen, dass man nicht scheinheilig daherkommt. Denn die Leute draußen, die damit erstmal nichts anfangen können, dass Christen sich heilig nennen dürfen, die achten sehr ganz genau darauf, wie wir leben, wie wir uns verhalten, was wir tun. Und ich denke mal, das ist dann auch eine schwierige Situation. Und als Heiliger, glaube ich, hat man nicht nur Rechte, man hat vielleicht auch ein paar Pflichten, gerade an Weihnachten. Weihnachten ist immer was Besonderes, ist ja das Fest der Feste eigentlich im Jahr. Und für einsame Menschen ist es das schlimmste Fest ever. Und da stelle ich mir selbst manchmal die Frage, sehe ich diese Menschen überhaupt noch? Nehme ich die noch wahr? Berührt uns noch das Schicksal von manch jemandem, der es vielleicht weniger gut hat als ich? Oder sind wir einfach nur ergriffen von diesem Edeka-Weihnachtsspot oder ist es Lidl oder Aldi, ich weiß nicht, oder keine Ahnung, Rewe, ich weiß nicht genau, da gibt es ja diese schönen Spots, wo dann der alte Opa, sag ich mal, oder die Oma so einsam ist, keiner besucht ihn und plötzlich klopft es an der Tür und junge Leute kommen rein, ja, und packen dann die Edeka-Sachen aus und haben einen tollen Abend gemeinsam. Der Mann ist nicht mehr einsam und dem geht's gut. Aber das ist eben nicht die Realität. Der Dichter Hermann Hesse hat daraufhin mal ein Gedicht gemacht, hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber mit einsam. Und das Gedicht heißt Im Nebel, ich will euch das mal vorlesen. Seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner von ihnen mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allem anderen ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist für sich allein. Das mal vorstellen, würde ich sagen, das ist schon eine Herausforderung für uns Christen auch und da sind wir, glaube ich, auch ein Stück weit gefordert. Und denn Heiligsein ist keine Leistungsbewertung. Niemand kann aus eigener Entscheidung heilig werden. Funktioniert nicht. Gott allein entscheidet, wer oder was heilig ist. Und man kann auch nicht heiliger sein als andere. Für heilig gibt es keine Steigerung. Und das ist so die Frage, ist uns das bewusst, dass wir heilig sein sollen als Christen? Oder empfinden wir das vielleicht sogar als Last, wenn wir näher darüber nachdenken? Den Text, den die Dagmar gelesen hat, 1. Petrusbrief, da ist beschrieben, dass Heilige, also Christen, ihr Leben in Gottesfurcht leben sollen. Aber was ist eigentlich Gottesfurcht? Wer gottesfürchtig ist, weiß darum, dass er sich vor Gott verantworten muss. Für das, was er getan oder gelassen hat, für was er gesagt oder was er verschwiegen hat. Und wer gottesfürchtig ist, bejaht das auch. Wer gottesfürchtig ist, sagt, das ist richtig, was Gott da sagt. Aber ich kenne genügend, die tatsächlich sagen, wenn es denn so einen Gott gibt, dann werde ich ihm irgendwann mal richtig Bescheid geben. Ich werde ihm mal irgendwann sagen, was hier alles in der Welt so schief gelaufen ist. Was hast du eigentlich zugelassen? Das ganze Leid, der ganze Unrecht, die ganzen Kriege, du hast doch nur zugeguckt. Dem werde ich mal richtig Bescheid stoßen. Ich glaube, die werden alle große Augen machen, denn im Johannesevangelium steht unter anderem, ihr werdet mich nichts fragen. Und ich glaube, dann ist es mit der Scheinheiligkeit vorbei. Dann werden nämlich die Karten aufgedeckt. Denn kein Mensch kann letztendlich vor Gott bestehen. Und der Einzige, der dann helfen kann, ist Jesus Christus. Dabei hat die Sache wieder wie immer was bei allen Dingen einen Haken oder die Kehrseite der Medaille. Man muss sich eben schon zu Lebzeiten für diesen Jesus Christus entschieden haben, wenn man seinen Beistand haben will. Und das ist genau der Jesus Christus, den wir dann brauchen, der am Weihnachten eigentlich im Mittelpunkt stehen soll. Und was haben wir daraus gemacht? Weihnachten ist nur noch ein Winterfest, damit andere auch ohne schlechtes Gewissen daran teilnehmen können, vor allen Dingen Atheisten, Menschen, die mit Gott nichts mehr am Hut haben. Auch manche Muslime fremdeln damit, aber es sind viel weniger, als wir denken. In Ägypten stehen große Weihnachtsbäume überall, muss man sich vorstellen, das machen nicht die Kopten. Da wird Weihnachten gefeiert teilweise. Vielleicht unter einem anderen Aspekt natürlich, wie wir es tun, aber die haben mit Weihnachten kein Problem. Die Atheisten bei uns im Land, da sieht es ganz anders aus. Und wir alle stürzen uns in einen Konsumrausch. Und dann wünschen wir auch noch besinnliche Advents- und Weihnachtstage. Und da denke ich mir, manchmal bin ich da nicht auch scheinheilig, wenn ich das mache. Ist das nicht wirklich scheinheilig? Wie oft habe ich eigentlich in den letzten 4 Wochen an wirklich den tieferen Sinn von Weihnachten gedacht? Und wenn wir dann den tieferen Sinn erkunden, dann sagen wir das, was wir Musikteam, was die Carmen, was der Jürgen, die Kerstin vorgelesen haben. Wer glaubt denn noch ernsthaft, dass ein Kind von der Jungfrau in einem Stall geboren wurde? Da glaubt doch kein Mensch mehr. Also das kannst du ja einem modernen Menschen heute doch nicht mehr erzählen. Unmöglich. Das kannst du den Leuten nicht mehr zumuten. Da schütteln die den Kopf drüber. Aber jetzt stellen wir uns mal das Gegenteil vor. Jesus wurde nicht von einer Jungfrau geboren. Der wäre ganz normal gezeugt, wahrscheinlich von Josef, also dem Verlobten von der Maria. Dann würden wir uns doch fragen, ja, kann der denn Gottes Sohn sein? Das ist ein ganz normales Kind, wie du und ich auch. Was soll an dem anders sein? Würden wir so einen normalen Menschen eigentlich als Sohn Gottes akzeptieren? Ich würde mich schwer damit tun, muss ich sagen, auch wenn ich vieles nicht erklären kann. Aber damit würde ich mich sehr schwer tun. Und da kommen wir doch zu der Frage, was trauen wir Gott eigentlich zu? Trauen wir Gott zu, dass er Himmel und Erde geschaffen hat? Trauen wir Gott zu, dass er ein Kind zeugen kann? Dass eine Frau schwanger wird, ein Kind geboren wird, ohne menschliche Zeugung? Trauen wir ihm das zu? Oder sagen wir, naja, der Jesus war eigentlich ein ganz cooler Wanderprediger, der hat sich gut verkauft zu seiner Zeit. War ja auch ein Erfolgsmodell, muss man ja sagen, bis heute. Kein Mensch, keiner von uns hier und ich wette auch keiner auf dieser Erde von den restlichen 8 Milliarden, käme auf die Idee, wenn er einen Weltenherrscher installieren wollte, ein Kind in einem Stall auf die Welt kommen zu lassen und ihn dann irgendwie so peu à peu für seinen Job auszubilden. Und ich glaube, darin genau liegt die Genialität Gottes. Er hat es völlig anders gemacht, als es jeder machen würde. Der hat sich keinen Elon Musk ausgesucht, der hat sich keinen Popstar und keinen Supersportler ausgesucht. Nein, Gott hat das Schwächste aller Lebewesen genommen, ein Kind. Hilflos, arm, auf der Flucht. Gott hat sich verletzlich gemacht für uns Menschen letztendlich. Ich gebe zu, das ist schwer zu glauben. Aber ist es deshalb unwahr? Muss es falsch sein, nur weil wir es nicht erklären können? Wer zum Beispiel 1960 gesagt hat, der Mensch betritt 9 Jahre später den Mond, haben die auch gesagt, balla balla, kannst du vergessen, wird nichts. Hat sich anders dargestellt. Und wir Menschen haben ja schon Probleme damit, an Dinge zu glauben, die wir nicht erklären können. Das geht auch Christen so im Glauben, wir wollen ja alles erklären, wir wollen eine logische Begründung haben, wir wollen es verstehen und wir wollen uns selbst sagen können, ja, ist ja eigentlich logisch, kann ich glauben, kann ich nachvollziehen. Das Transzendente, was eigentlich ausmacht zwischen Menschen und Gott, das blenden wir doch oft aus. Und das kann man auf viele Geschichten, auf viele Dinge der Bibel umlegen. Das kann man drüber stülpen, wie eine Form sozusagen, wie eine Schablone. Das Märchen zum Beispiel angeblich, das angebliche Märchen von der Schöpfung, also eines von 3 Märchen in der Bibel. Das eine ist die Schöpfung, das zweite ist die Jungfrauengeburt, das dritte ist die Auferstehung. Alles nur Märchen, sagen die Leute. Alles nur Schöpfung, Evolution, alles nur Zufall. Auf den Winter folgt der Frühling, der Sommer, der Herbst. Da haben wir wieder den Winter, Jahr ein, Jahr aus, immer das Gleiche. Ich würde mal sagen, wer an die zufällige Evolution glaubt, der hat doch Gott längst beerdigt. Der traut doch Gott gar nichts zu. Der traut überhaupt Gott nicht mehr zu als einem normalen Menschen. Wenn wir dann wieder das Kind in der Krippe betrachten, das Lied »Ich stehe an deiner Krippen« hier, Paul Gerhardt, genial, und im Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Da ist eigentlich fast alles erklärt. Und das irgendwie ist die Geschichte ja schon total romantisch und kitschig. Da kommt der Engel dazu, der es denen erklärt, die wahrscheinlich weder lesen noch schreiben konnten. Den Hirten, Bauern, die irgendwo auf dem Feld saßen und ihre Schafe das Vieh hüten. Stellt euch mal vor, eine Rosamunde Pilcher hätte diese Geschichte erfunden und geschrieben, die hätte 10 Millionen verdient. Die wäre so reich geworden, kann ich gar nicht vorstellen. Vielleicht reicher als Elon Musk, vielleicht hätte es auch gar nichts verdient. Weil die Leute sagen, das ist ja so bescheuert, das ist ja so abgehoben, das kann überhaupt nicht sein. Was soll denn das für eine Story sein? Also ein bisschen Wahrheitsgehalt muss doch in einem Roman auch drin sein. Gott macht's anders. Wir haben doch sicherlich ein paar Lehrer unter uns hier, oder? Wer ist ein Lehrer von euch? Oder Lehrerin? Hände hoch mal. Silvi, Hände hoch. Alle hoch die Hand, hoch die Hand. Wen haben wir noch? Wir wollen. Also, gut, sind nicht viele, aber es reicht. Eine Bitte oder ein Vorschlag an euch. Lasst eure Schüler doch mal eine fiktive Geschichte schreiben, wie Gott Mensch werden könnte. Was die so denken. Wie würde der das machen? Wäre doch gewiss hochinteressant, was dabei rauskäme, was die Leute schreiben. Und mal unabhängig von der biblischen Geschichte, ich weiß nicht, wie viele Schüler bei euch in der Schule, also in den Klassen überhaupt noch einen Bezug zur Bibel haben oder zu irgendwie, aber lasst ihr doch mal eine Geschichte schreiben, oder von mir aus auch die Götter, da können die eher was mit anfangen vielleicht, die sollen mal sagen, wie würde eigentlich Gott auf die Erde kommen, wie würde das aussehen. Ich glaube, das wäre hochspannend. Und dann stellen wir die biblische Geschichte daneben. Und ich glaube, dass vielleicht manche Geschichte von den Schülern noch abgefahrener wäre. Aber die Geschichte von der Krippe, das ist doch eine Geschichte, die uns irgendwie alle anrührt. Keiner bleibt davon unbeeindruckt. Auch wenn er jetzt sagt, naja gut, das ist alles vielleicht nicht so, es ist so ein bisschen komisch, aber es bleibt keiner unbeeindruckt. Und den Jesus, der da in der Krippe liegt, den gibt es nun mal. Und an dem trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Entweder man ist für ihn oder man ist gegen ihn. Dazwischen gibt es nichts. Also das ist wie so eine Kante hier, entweder oben oder daneben. Und wenn Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, das sagt der Matthäus-Evangelium, ich glaube, spätestens dann sollten wir gottesfürchtig werden. Denn dann hört der Spaß mit dem Weihnachtsgeklingel auf. Dann gilt es sich zu entscheiden. Sowohl für das Kind in der Krippe, als auch für den Mann am Kreuz. Ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht, der Jochen wird das mal einblenden. Beides, der Mann in der Krippe, das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz, sind untrennbar miteinander verbunden. Jesus musste geboren werden, um zu sterben. Natürlich müssen wir auch alle sterben, aber er ist nur geboren, um zu sterben. Und zwar damit diejenigen, die wirklich an ihn glauben, einmal in der Ewigkeit bei Gott sein können. Das ist Gottes Heilsgeschichte. Können wir uns auch nicht vorstellen als Menschen, weil wir anders ticken, weil wir am Leben hängen. Aber Gott denkt nicht in unseren Ebenen, nicht in so einer Metaebene wie wir. Gott denkt völlig anders. Und trotz alledem gibt es scheinbar immer noch mehr Menschen oder immer mehr Menschen mittlerweile, denen ist nichts mehr heilig, auch nicht am Heiligen Abend. Die sind nur auf sich fokussiert und die lassen Gott einen guten Mann sein und heben ihn sich vielleicht manchmal für den Sonntag auf, so als Netz und doppelten Boden, falls das mit dem Jesus doch mal stimmt irgendwie. Da kann man dann ja nochmal einen Gottesdienst vielleicht besuchen. Leider ist es so, dass das nicht so sein wird. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Jesus kann jeder aus seinem Leben herauslassen, es wird ja keiner gezwungen. Wer Jesus verweigert, braucht auch kein Weihnachten. Egal, ob du katholisch, evangelisch, freikirchlich, atheistisch bist, muslimisch ist, ob du Hindu bist, völlig egal. Die Entscheidung bleibt jedem selbst überlassen und die Folgen davon hat auch jeder selbst zu tragen. Entweder bin ich für Jesus oder ich bin dagegen. Es gibt nichts dazwischen. Und glauben wir wirklich im Ernst, dass es reicht, einmal einen Gottesdienst zu besuchen? Sozusagen als Rückversicherung. Gott hat an Weihnachten uns Menschen eine riesige Chance gegeben. Dadurch, dass er Jesus in diese Welt geschickt hat. Und deshalb ist Heiligsein auch etwas ganz Besonderes. Das ist nichts Abgehobenes und das ist auch nichts, was andere disqualifiziert. Ganz im Gegenteil. Wer vor Gott heilig ist, ist gottesfürchtig. Und das bedeutet demütig und dem Gehorsam und der Wahrheit verpflichtet. Und Weihnachten und ganz speziell vielleicht auch der Heiligabend bietet jedem von uns die Chance, ganz neu über Jesus nachzudenken. Und als Christen sind wir Heilige, sollten wir immer wieder und vor allem zu Weihnachten die Frage stellen, was ist uns eigentlich noch heilig? Versucht das doch mal, jeder von euch und ich auch, versuchen wir es doch mal, das für uns im Stillen zu beantworten. Was ist uns eigentlich heilig? Wenn ich denke, wie andere Menschen vielleicht in diesem Moment Heiligabend feiern, irgendwo sitzen und auf Bomben warten, die in Kellern, in Bunkern, hinter Mauern irgendwo Angst haben, die vielleicht sogar Weihnachtslieder singen aus Trost, weil sie darauf hoffen und vertrauen, dass Gott im Regimente sitzt, so wie es auch Paul Gerhard gedichtet hat. Wie feiern die Heiligabend, wie feiern wir Heiligabend? Ich denke mal, es ist vielleicht auch eine Verpflichtung, an diese Menschen zu denken, in so einer Stunde wie jetzt. Amen. Wir wollen beten. Wer kann, darf dazu gerne aufstehen. Ja, lieber Jesus, du bist in diese Welt gekommen, Herr, in eine Welt, die dunkel ist, Herr, die kein Licht kennt. Aber du, Herr, du bist das Licht dieser Welt. Du willst dieses Licht jedem von uns schenken. Du willst Licht in uns sein. Und dafür wollen wir dir danken, Herr. Und du hast uns als Heilige gekennzeichnet. Wenn wir Christen sind, Herr, dann dürfen wir wissen, wir sind Heilige, aber wir sollen nicht scheinheilig sein. Wir sollen demütig sein, Herr, wir sollen gottesfürchtig sein, wir sollen deine Gebote halten. Herr, wir sollen dir nachfolgen. Herr, wir sollen auf dich schauen und dich bezeugen. Herr, ich will dir danken dafür, dass wir Weihnachten feiern dürfen. In Frieden. Aber Herr, wir wollen auch die nicht vergessen, die das jetzt nicht können. Herr, wir wollen dir dafür danken, dass du uns als Christen herausgerufen hast aus dieser Welt und dass das nichts Unmögliches ist, Herr, Zeugen zu sein, sondern dass wir das mit deiner Kraft und deinem Geist tun können. Und so will ich dir jetzt, Herr, diesen Abend in deine Hände legen, Herr, überall dort, wo Weihnachten gefeiert wird. Lass die Menschen an dich denken und nicht an dem, was auszupacken ist. Schenk doch, Herr, dass wir den Sinn ganz neu begreifen. Du bist in diese Welt gekommen, Herr, um uns zu retten. Nur dafür, es gibt keinen anderen Grund. Hab Dank, dass wir das wissen dürfen. Hab Dank dafür, Herr Jesus, dass wir ein Weihnachtsfest haben und dass das Weihnachtsfest noch immer eine Strahlkraft hat, Herr. Stärke du uns, Herr, dass wir das zeigen können als Christen und Zeugnis geben können. Amen.